Es ist schon der dritte Sonntag, an dem auch das gottesdienstliche Leben weitestgehend zum Erliegen gekommen ist. Es gibt viele digitale Gottesdienste live im Internet oder im Fernsehen oder Radio übertragen. Auch heute wird es wieder ein großes Angebot zum Mitfeiern geben, natürlich auch hier bei uns im Domradio. Viele andere Ideen gibt es dazu auch noch, von der Kerze, die am Abend im Fenster steht, bis hin zur Segensprozession mit der Monstranz durch die Straßen der Stadt. Ein Zitat: Retro-Katholizismus, der gerade fröhliche Urständ feiert. Unter diesem Titel hat Julia Knob einen Artikel verfasst, in dem sie vor Rückschritten in der Kirche warnt, in diesen Zeiten der Coronavirus-Auswirkungen. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Universität Erfurt und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Corona-Krise ist eine Herausforderung, auch für die Kirche. Viele bieten die Gottesdienste an, ich habe es gesagt, andere suchen andere Formen der Gemeinschaft und des Gebets. Ermuntert Sie diese Zeit, wenn man sieht, was jetzt alles möglich ist und was alles so entsteht an Projekten und Ideen?
In gewisser Weise schon. Es ist natürlich eine ungeheuer bedrückende Zeit und es ist auch eine Zeit, die alle letztlich überfordert und in der alle auf sich selbst zurückverwiesen sind und experimentieren müssen. Aber es entsteht tatsächlich jede Menge und das finde ich schon sehr ermutigend, wenn man bedenkt, dass der Glaube ja etwas ist, was ganz fundamental von Gemeinschaft lebt und im Katholizismus auch ganz fundamental von Zeichen lebt. Und dann wird das ja total schwierig, wenn ich auf zwei Personen oder auf meine Hausgemeinschaft reduziert bin, wenn ich auf das reduziert bin, was ich selber aus mir heraus aktivieren kann. Und dafür ist es schon toll, was da passiert. Sie haben schon die berühmte Kerze im Fenster angesprochen. Das finde ich ein ganz schönes Beispiel, weil man da so etwas wie Gemeinschaftserleben durch Gleichzeitigkeit ersetzt. Ne? Also wenn man jetzt nicht den Nachbarn gegenüber hat, bei dem man auch die Kerze sieht, aber wenn man weiß, ganz viele Menschen zünden um 19 Uhr ihre Kerze an, beten vielleicht sogar und wählen ein Zeichen, das sehr leicht verständlich ist und das jeder auch ein bisschen anders deuten kann, dann habe ich sowas wie Gemeinschaft durch analoge Gleichzeitigkeit. Das ist schon toll.
Gibt aber ja auch andere Zeichen, wenn Sie sagen, gerade der Katholizismus lebt davon, das hat ja auch mit liturgischen Ritualen zu tun. Sie schreiben jetzt in Ihrem Artikel, der Retro-Katholizismus feiert Urständ. Was macht Ihnen da Sorge?
Ja, dieser Begriff hat einigen Wirbel ausgelöst, da sind auch viel Rückmeldungen gekommen. Ich habe den Eindruck, dass in einigen Punkten Frömmigkeitsformen wieder auftauchen, die zumindest meine Generation nur aus Erzählungen kennt. Und ich glaube, das wird dann schwierig, wenn man diese Formen, Sie haben die Sakramentsprozession zum Beispiel angesprochen, wenn diese Formen über mehrere Jahrzehnte in eine neue Zeit transportiert werden und dann auch in ein anderes Kirchenverständnis, ein weiterentwickeltes Kirchenverständnis transportiert werden.
Wobei es ja auch Fronleichnam trotzdem gäbe, immer noch, oder?
Es gibt den Fronleichnam, aber es gibt auch, glaube ich, ein Empfinden, dass das, dass man das noch machen kann und viele beteiligen sich ja auch daran, aber es ist, glaube ich, nicht mehr die Normalität. Und der Unterschied zur Fronleichnamsprozession ist natürlich, dass die Fronleichnamsprozession als Gruppe passiert und dass die Leute wirklich daran teilnehmen und nicht zuschauen.
In Krisen ist es ja häufig so, wir kennen das auch aus den Erzählungen, gerade aus den schwierigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man sich gerade in der Krise an solche Rituale und an Gebete klammert und dass die Menschen da auch ihren Halt suchen. Ist es da nicht auch verständlich, dass jeder da so seinen Zugang sucht zu seinem Ritual und seinem Zeichen, was ihm am nächsten ist?
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also psychologisch ist das total verständlich und ist sicher wichtig und stabilisierend. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir Zeichen und Formen finden und auch Angebote machen, die mit der Erfahrung der jetzt lebenden, jetzt in der Krise sich befindenden Menschen zu tun haben. Also dass man ihnen nicht ein Angebot macht, das für sie nochmal fremd ist, wo sie nochmal eine Brücke schlagen müssen, um dort anschließen zu können.
Was nicht fremd ist, ist natürlich die Übertragung von Gottesdiensten aus den Kathedralen, aber auch aus den Pfarrkirchen. Die gibt es gerade wie Sand am Meer. Ist das für Sie schon fast zu viel des Guten, wenn man jetzt am Sonntag im Internet zwischen einigen Dutzend, vielleicht sogar 100 Gottesdiensten auswählen kann in Deutschland?
Also es stimmt, die sozialen Medien werden überschwemmt mit gestreamten Gottesdiensten. Das ist mit Sicherheit gut gemeint, aber gut gemeint ist ja nicht immer gut gemacht. Also wir haben ja in Deutschland wirklich eine sehr gut aufgestellte kirchliche Fernseharbeit und da sind Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen, wie kann das gehen, was kann ich übertragen, was wird auch reduziert durch eine Übertragung. Ich glaube, was nicht passieren sollte, ist, dass eine Übertragung dazu führt, dass ich einem Priester beim Zelebrieren zuschaue, sondern ich brauche partizipative Momente. Und dieser Gedanke der geistlichen Gemeinschaft aller, die miteinander beten, den kann ich nicht nur programmatisch verkünden, sondern den muss ich auch erfahrbar machen. Und das ist digital eine Riesenherausforderung und das, ja, dafür brauche ich auch nicht die Hunderte oder Tausende von gestreamten Gottesdiensten. Dazu reicht im Grunde einer, der das aber gut einholt und sehr reflektiert auch einholt.
Haben Sie eine Vorstellung, wie das geht, die Menschen zu beteiligen? Gerade jetzt steht ja die zentrale Feier des Jahres bevor, die Kar- und Ostertage. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie das sein könnte?
Eine konkrete Vorstellung habe ich nicht. Und ich glaube, das geht allen so. Also wir sind alle in einem Zustand der Überforderung. Wir sind in einem Zustand der Krise. Wir müssen experimentieren. Wir haben diese Beschränkungen der Versammlung. Zugleich ist aber natürlich ist die Karwoche und ist auch Ostern etwas, was ungeheuer gut in diese Krisenerfahrung passt. Also ich glaube, wir können dieses Jahr viel besser verstehen, was Karfreitag bedeutet, was Karsamstag bedeutet. Wir werden es viel besser schaffen können oder haben die Chance, unser eigenes Leben mit diesen Ritualen, mit diesen Texten, mit diesen Gebeten in Verbindung zu bringen. Aber das muss man natürlich auch machen und das muss auch, da braucht es Angebote, die selbstständig funktionieren in den Hausgemeinschaften, in den Familien, auch für Alleinlebende. Und es braucht Angebote, die wirklich diese Brücke schlagen zwischen Erfahrungen, Ängsten, Sorgen, Verlustängsten, Abschieden einerseits im eigenen Leben und dem, was die Liturgie dazu bietet.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Artikel auch relativ deutlich, die Theologie steht dafür ein, dass die Klage angesichts der Infektionen und Tote nicht verstummt. Was würden Sie sich denn von der Kirche wünschen? Wie sollten Angebote jetzt aussehen?
Ich glaube, die müssen in erster Linie diakonisch sein, also dass man wirklich hört, was tut den Menschen jetzt gut, was brauchen sie, nicht was sollten sie brauchen wollen, sondern was brauchen sie wirklich. Und ich glaube, sie brauchen keine einfachen Antworten und keine Antworten, die wo ein Welterklärer erstmal sagt, so und so sieht das aus und das hat Gott damit zu tun. In der jetzt vergangenen Freitag in dieser großen Feier auf dem Petersplatz hat der Papst das in seiner Predigt, glaube ich, gut geschafft, diese Balance zu halten. Zum einen die Krise ins Wort zu bringen und zu sagen, sie zeigt uns auch unsere Zerbrechlichkeit und unsere auch, dass wir Prioritäten sehr merkwürdig setzen, dass wir durch die Zeit rasen. Aber er hat es nicht kausal gemacht. Er hat nicht gesagt, und deswegen ist die Seuche da, sondern er hat es nebeneinander gestellt und sagt, dass wir müssen uns im Gebet verbinden, in der Bitte, in der Klage verbinden, aber wir sollen nicht meinen, dass wir das Ganze lösen und erklären könnten.
Wenn Sie den Papst schon ansprechen, frage ich nochmal nach. Auch er hat nachher die Monstranz mit dem eucharistischen Brot genommen und Urbi et Orbi den Segen über die ganze Welt gespendet auf dem Petersplatz. Das war für viele Millionen Menschen bewegend, die über die Medien dabei waren, kann man auch lesen in den Kommentaren. Ist das nicht am Ende dann doch auch ein perfektes Zeichen für die weltumspannende Kirche?
Ja, es war ein sehr sprechendes, sehr eindrückliches Zeichen. Und er ist natürlich die Figur, die in der sich Weltkirche symbolisch auch repräsentieren kann. Ich glaube, es war sehr stark. Es gibt sicher Unterschiede, wie die Menschen das wahrgenommen haben und ob da jeder jetzt so andocken konnte. Aber es hat, glaube ich, sehr stark gewirkt. Aber man kann es ja nicht überstrapazieren. Das kann der jetzt nicht jeden Freitag machen. Sondern das muss eine herausgearbeitete symbolische Stellung haben, die auch seiner Rolle entspricht.
Ist es aber trotzdem ermutigend, dass die Welt so ein Stückchen zusammenrückt? Schon am Mittwoch hatte er zu einer Aktion ausgerufen mit dem vielleicht für viele unserer Ohren befremdlich klingenden Namen Gebetssturm. Und dem hatten sich viele andere Religionen auch angeschlossen und zum Mitbeten aufgerufen. Könnte ja auch ein ermutigendes Zeichen sein, oder?
Ja, absolut. Also was wir ja im Moment erleben, ob religiös oder nicht religiös, ist, dass das Materielle das eine ist und das Medizinische, aber dass es auch sowas wie eine psychologische, spirituelle, sinnbezogene Solidarität geben muss, die dieser Vereinzelung und diesen Nöten eben auch entgegenwirkt. Und das finde ich eine ganz beeindruckende Erfahrung gerade, dass hier religiöse Grenzen nicht Menschen auseinanderreißen und dass man hier jetzt nicht auf konfessionelle Profile dringt, sondern dass da wirklich auch eine Gebetsgemeinschaft derer, die einen Gott glauben können und auch derer, die das nicht tun, entstehen kann.
Letzte Frage. Ich verstehe Sie aber richtig, dass Sie dann nicht so weit gehen würden bei all dem, was Sie uns erzählt haben, dass diese Krise jetzt beweist, dass wir die Institution und die Art und Weise, wie Kirche funktioniert, jetzt nicht mehr brauchen und stattdessen uns lieber alle zu einer bestimmten Uhrzeit mit der Kerze am Fenster versammeln, oder?
Nee, ich glaube, es ist allen klar, dass das Notlösungen sind, dass das auch kreative Lösungen sind. Ich glaube schon, dass sich die institutionelle Bindung und die institutionelle Bedeutung von Kirche massiv verändert. Das hat sie aber auch schon übrigens vor der Corona-Krise. Das ist ja jetzt nicht dadurch erst entstanden. Und dass die kircheninternen Schwierigkeiten, die bleiben ja auch erstmal. Die Legitimationskrise von Kirche, die ist ja nicht weg, weil wir jetzt die Kerze im Fenster haben. Was wir aber entdecken können, glaube ich, und was wir auch nach Corona, in einer Zeit nach Corona hoffentlich weiter pflegen werden, ist eine selbstständige Form von Frömmigkeit und eine selbstbestimmte Weise, Spiritualität zu leben und auch mit Riten umzugehen, die sie auch weiterzuentwickeln und sie in die Formensprache der Menschen des 21. Jahrhunderts immer weiter, was wir ja auch bisher tun, aber dass wir darauf nochmal stärker Acht geben.
Es gibt auch nach Corona noch eine ganze Menge zu besprechen. Julia Knoop, Professorin für Dogmatik aus Erfurt, war das bei uns hier am Sonntagmorgen im Domradio. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke für dieses Gespräch.
Sehr gerne.